Am Puls der Politik, der Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu Am Puls der Politik, heute am 6. September 2020. Wir melden uns zurück aus der langen Sommerpause. Wir hoffen, ihr habt uns alle schrecklich vermisst. Und das Thema heute ist Flügelkämpfe in der AfD. Es begrüßen euch, wie immer, Jonathan, Student der Politikwissenschaft in Bamberg und
Ruben, auch Student der Politikwissenschaft in Bamberg. Hallo.
Eben, wie gesagt, es geht um die AfD heute und wir wollen über den Fall Kalbitz und die Macht- und Grabenkämpfe in der AfD sprechen. Davor aber noch eine kurze Werbung in eigener Sache.
Genau, nachdem die letzte Folge so wahnsinnig gut geklickt wurde, hoffen wir, dass wir auch weiter an Reichweite gewinnen können. Und das können wir mit eurer Hilfe, indem ihr uns auf Instagram und Facebook folgt bzw. liked und uns natürlich auch persönlich weiterempfehlt, wenn ihr noch Menschen kennt, die vielleicht Interesse haben an diesem Podcast.
Die Links dazu packen wir natürlich auch wieder in die Beschreibung der Folge und bedanken uns für das stetige und rege Interesse an unserem Podcast.
Genau. Ja, warum heute die AfD und Kalbitz? Es ist so, dass die AfD ja medial gerade nicht ganz so stark vorkommt, wie sie vielleicht 2015 und in den Monaten danach, nachdem die Problematik der Flüchtlingsfrage geklärt wurde, vorkam. Aber was für Aufsehen gesorgt hat, war der Parteiausschluss von Andreas Kalbitz. Andreas Kalbitz, prominenter AfDler, ist schon so in der kurzen Geschichte der AfD langjähriger Abgeordneter in Brandenburg gewesen, hat die Partei auch in den letzten Landtagswahlkampf in Brandenburg geführt und da auch ein starkes Ergebnis von 23,5% geholt und war seitdem auch Fraktionsvorsitzender der Fraktion im Brandenburgischen Landtag. Und dieser Andreas Kalbitz wurde eben aus der Partei geworfen. Das passiert immer mal wieder, dass es da Austritte oder Ausschlüsse gibt. Das geht aber meistens relativ ruhig zu, dass man eben wenig davon mitbekommt. Bei Kalbitz hat es eben medial Aufmerksamkeit erzeugt. Zum einen, weil er eben ein Spitzenamt inne hatte, aber vor allem, weil er im sogenannten Flügel eine große Rolle einnahm. Er galt da neben Björn Höcke als der zweite Mann im Flügel, die zweite mächtige Instanz.
Und was ist dieser Flügel?
Genau, der Flügel ist eine rechte Strömung innerhalb der AfD. Also die AfD ist als Gesamtpartei rechts, konservativ vielleicht, aber rechts, aber sozusagen der Flügel,
rechtspopulistisch,
ja, ist der rechte Rand der Partei. Das ist auch bei anderen Parteien so, dass zum Beispiel die SPD spaltet sich innerhalb auch in einzelne Bewegungen auf. Die einen sind dann eher wirtschaftskonservativ näher und die anderen dann weiter links. Aber bei der AfD gibt es eben auch diese verschiedenen Strömungen. Der Flügel galt als der rechte Rand der AfD. Jetzt ist es so, dass der Flügel keine Partei Liste hatte oder keine Mitgliederliste hatte, wer bei ihnen mitmacht. Es gab jetzt keine formale Mitgliedschaft.
Es war kein offizieller Verein oder so. Es war eine lose Zusammensetzung von Menschen, die eben dieselben Werte teilen, sage ich
genau.
mal.
Genau. Und dieser Flügel hat immer wieder versucht und es auch erfolgreich geschafft, eben die Programmatik und auch die Personalfragen in der AfD so zu beeinflussen, dass der rechte Rand gestärkt wurde. Also es ist eine Organisation, in der sich eben Einzelne organisieren und versuchen, ihre Standpunkte, die eben sich rechts in der AfD befinden, in die Programmatik und in die Personenfragen mit einfließen zu lassen und eben ihre Meinung da durchsetzen zu wollen. Das Problem für die AfD ist und war, dass der Flügel vom Verfassungsschutz beobachtet wurde.
Dem deutschen Inlandsgeheimdienst.
Genau. Und der im März 2020 auch zum Ergebnis kam, ja, wir stellen da eine Demokratiefeindlichkeit und eine Gefahr für das System, das demokratische System in Deutschland fest und beobachten diesen Flügel in Zukunft. Und weil, wie gesagt, man kann nicht sagen kann, der ist jetzt Mitglied und der nicht, hätte es praktisch bedeutet, dass eine Beobachtung des Flügels durch den Verfassungsschutz eine Beobachtung in weite Teile der AfD nach sich gezogen hätte. Was ist das Problem, wenn man vom Verfassungsschutz beobachtet wird? Zum einen macht es sich ganz schlecht, wenn man eben auch das Ziel hat, bürgerlich-konservative Menschen anzusprechen. Man hat sozusagen attestiert vom Geheimdienst, dass man demokratiebedrohlich ist.
Und das rechtsextremistisch.
Genau. Ja. Und es hat auch konkrete Nachteile für zum Beispiel Beamte. Man weiß, dass von der Polizei teilweise Menschen in der AfD sind. die kriegen Probleme, wenn sie eben Teil, Mitglied einer Partei oder auch eines Vereins wären, genauso, die eben nachgewiesen extremistisch, demokratiefeindlich sind. Und das ist abschreckend für solche Menschen, die fürchten dann persönliche Nachteile und könnten eben der AfD den Rücken kehren oder nicht eintreten. Deswegen wurde der Flügel aufgelöst offiziell. Man hat das gefordert, die AfD hat das gefordert, okay, wir wollen nicht beobachtet werden, wir wollen auch nicht teilweise beobachtet werden. Und deswegen löst euch auf, dann hat der Verfassungsschutz nichts mehr zu beobachten und wir sind das soweit los. Problem ist halt wahrscheinlich, verschwindet denn so ein Gedankengut einfach?
Nein, genau, das Gedankengut und vor allem auch die Personen, die ja vormals eben Mitglied im Flügel waren, die sind ja nach wie vor in der Partei. Unter anderem eben der Andreas Kalbitz, Fraktionsvorsitzender der AfD in Brandenburg bis vor kurzem. Und tatsächlich ist es so, der Parteichef, der Bundesparteichef Jörg Meuthen, der ist tatsächlich eher so diesem bürgerlich-konservativen Lager der Partei zuzurechnen, hatte aber auch in der Vergangenheit kein Problem damit, sich mit den Stimmen des Flügels Mehrheiten im in der Bundespartei zu organisieren. Also er hat sich da auch immer mit Höcke getroffen und sich da durchaus auch protegieren lassen und eben war auf die Unterstützung auch angewiesen. Aber er hat jetzt es tatsächlich gewagt, Kalbitz aus der Partei auszuschließen. Nämlich, es war so, Kalbitz, als er Mitglied in der Partei wurde, hat er verschwiegen, dass er Mitglied in der HDJ, in der Heimattreuen Deutschen Jugend war. Das ist so eine neonazistische Verbindung. Und diese Verbindung steht auf einer Unvereinbarkeitsliste mit der AfD. Sprich, wer einmal Mitglied in dieser Verbindung war oder ist, darf nicht gleichzeitig auch Mitglied in der AfD sein. So, Herr Kalbitz hat bei seinem Eintritt in die AfD seine Mitgliedschaft dort verschwiegen. Allerdings das zentrale Dokument, das belegen würde, dass er diese Mitgliedschaft dort verschwiegen hat, also seinen Mitgliederaufnahmeantrag, der galt als verschollen. Sprich, das zentrale Dokument, das nachweisen sollte, dass er damals geschummelt hat bei seinem Eintritt, das konnte nicht mehr aufgefunden werden. Trotzdem gab es im AfD-Bundesvorstand eine ganz knappe Mehrheit, nämlich 7-5 Stimmen, dass Kalbitz aus der Partei ausgeschlossen wird. Nämlich, indem seine Mitgliedschaft einfach für nichtig erklärt wird, weil er ja damals beim Eintritt nicht angegeben hat, dass er in der Heimattreuen Deutschen Jugend war.
Und so nie hätte Mitglied werden dürfen.
Genau. Nämlich normalerweise wird man Parteimitglieder nicht so leicht los. Normalerweise ist es nämlich so, dass man ein Parteiausschlussverfahren anstreben muss. Denn Mitglieder können tatsächlich aus einer Partei auch wieder ausgeschlossen werden, wenn, das ist in § 10 des Parteiengesetzes geregelt, wenn sie vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen die Grundsätze oder Ordnung der Partei verstoßen und ihr damit schweren Schaden zufügen. Also die Partei, wenn sie eine Person loswerden will, muss eben nachweisen, dass das Verhalten einer Person, also in dem Fall das Verhalten von Kalbitz, vorsätzlich war und der AfD schweren Schaden zugefügt hat. Und diesen Nachweis zu führen, der ist natürlich gar nicht so leicht. Deshalb hat sich der Herr Meuthen gedacht und andere Mitglieder im Bundesvorstand, ja, erklären wir doch seine Mitgliedschaft einfach für nichtig, dann umgehen wir dieses komplizierte Parteiausschlussverfahren. Denn diese Parteiausschlussverfahren, die dauern auch sehr, sehr lang. Es gibt viele Parteien, die eben auch Leute loswerden wollen. Da ist das ganz prominente Beispiel des ehemaligen Finanzsenators von Berlin, Thilo Sachazin, der in seinem Buch Deutschland schafft sich ab, glaube ich, heißt es. Und andere hat er ja rechte und rassistische Thesen verbreitet. Die SPD will ihn schon seit über 10 Jahren loswerden, hat zig Verfahren eben vor diesen Parteischiedsgerichten angeregt und bislang war sie nicht erfolgreich. Jetzt tatsächlich vor kurzem kam die Meldung, dass das Bundesschiedsgericht, also sozusagen die letzte Instanz der SPD, den Ausschluss für bestätigt hat. Aber auch hier in dem Fall ist es so, dass Herr Kalbitz sich dann gegen diese Nichtigerklärung seiner Mitgliedschaft gewehrt hat. Daraufhin ist er wieder in die Partei eingetreten quasi oder wurde wieder aufgenommen. Dann aber gab es einen sogenannten Ausschluss oder ein Ausschlussverfahren vor dem Bundesschiedsgericht und das wurde auch bestätigt. Das heißt, Herr Kalbitz ist jetzt wieder aus der Partei draußen, hat aber jetzt auch schon wieder Klage eingereicht bei den ordentlichen Gerichten und will sich quasi in die Partei zurückklagen. Also das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Was da jetzt in dem Hauptsacheverfahren rauskommt, gilt abzuwarten. Wir sehen auf jeden Fall eine Partei, die sich, in der es Menschen gibt, wie Herr Meuthen, die sich vom rechten Rand abgrenzen wollen. Herr Meuthen hat selber auch schon mal eine Spaltung der AfD ins Spiel gebracht. Gleichzeitig gibt es aber auch mächtige Unterstützer auf der Seite von Kalbitz. Da wären zu nennen Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende im Bundestag, und der Ehrenvorsitzende Alexander Gauland, der ja auch aus den Medien allen bekannt sein sollte. Also die zwei stellen sich zum Beispiel auf die Seite von Kalbitz. Herr Meuthen und Beatrix von Storch hingegen waren für diesen Ausschluss. Und die Partei streitet sich quasi um ihren Kurs. Sie sucht ihre Identität, könnte genau. man fast sagen. Ja.
Weil man einfach sagen muss, Kalbitz ist ein bedeutender Mann in der AfD und das ist bestimmt auch seine Personalie an sich ist interessant und hat Sprengstoff, aber es ist auch ein Stellvertreterkrieg sozusagen in der großen Frage, wie rechts soll die AfD sein? Darf man mit offen Rechtsradikalen, die sich teilweise im Flügel rumtreiben, irgendwie unter ein Dach begeben oder muss man sich jetzt dringend abdrehen? Und da, deswegen ist dieser Streit um seinen Parteiausschluss so populär, weil es eben die Machtprobe zwischen dem bürgerlichen Lager um Meuthen ist und Höcke, Kalbitz und dem rechten Rand der Partei.
Aber an der Stelle ist auch Teil der Wahrheit, die rechte Ausrichtung des Flügels hat der Partei gute Ergebnisse bei den entsprechenden Landtagswahlen beschert. Ne? Also gerade im Osten ist die AfD sehr stark, in Thüringen beispielsweise mit 23,4%, in Brandenburg hast du schon gesagt mit 23,5%, in Sachsen mit 27,5% sogar. Da hat die AfD im Prinzip den Status einer Volkspartei von ihrem Stimmergebnis her. Und das sind genau die Landesverbände, in denen auch der Flügel so stark ist. Das heißt, der Versuch von Meuthen jetzt, Andreas Kalbitz aus der Partei auszuschließen, damit auch sich nach rechts, ich sag mal nach rechts, eine Mauer aufzubauen, dieser Versuch könnte halt auch zu einer Verzwergung, zu einer Selbstverzwergung der AfD führen, indem es tatsächlich vielleicht auf eine Spaltung der Partei hinauslaufen sollte in einen eher rechten, radikalen Ostteil der AfD und eher so den, ich sag mal, bürgerlich-konservativen Westteil der AfD, der dann aber stimmenmäßig wären die zwei Teile ja dann einfach irrelevant. Also es wäre, man könnte auch sagen, eine Spaltung der Partei wäre politischer Selbstmord, oder wie siehst du das?
Genau, und da glaube ich, das wird am Ende den Laden auch irgendwie zusammenhalten, der pure Willen zur Macht. Man hat schon zweimal gab es Versuche von Einzelpersonen, nach rechts sich abzugrenzen, teilweise auch die Rechten loszuwerden. Der vielleicht noch seriöseste oder der am erfolgsversprechendste Versuch war zu einem relativ frühen Stadium, da war die AfD noch nicht im Bundestag. Bernd Lucke, der Parteigründer oder Mitgründer der AfD, der mit seinem Weckruf 2015 versucht hat, sich eben abzugrenzen von Rechtsradikalen, was allerdings am Ende dazu geführt hat, dass er die Partei verlassen hat und Teile der Partei mitgenommen hat, aber da und in eine neue Partei dann aufgegangen ist mit diesem Teil, aber auch da hat er lange nicht so viele Menschen aus der Partei mitgenommen, wie er sich das am Anfang vielleicht gedacht hat, weil eben eine klare Spaltung in zwei gleich große Lager bedeutet hätte, dass beide Lager verschwindend gering sind. Dasselbe ist passiert, als Frauke Petry direkt nach der Bundestagswahl 2017 gesagt hat, mir ist aufgefallen, wir haben auch Nazis in der Partei, das kann ich nicht vereinbaren. Auch da hat sie, glaube ich, darauf spekuliert, andere Abgeordnete mitzunehmen. Es gab ja auch, weiß nicht, eine Hand abzählbare Austritte von Abgeordneten, aber das war auch wieder eine potenzielle Spaltung, die am Ende aber nicht stattgefunden hat. Wahrscheinlich, weil da einfach die Angst davor Machtverlust gestanden hat. Und Menschen, die da gewählt sind, hängen ein Stück weit an ihren Mandaten. Die wollen diese Mandate haben, ist auch ein Stück weit ihre Existenz. Und die Angst davor, dann in zwei Parteien auseinanderzufallen, die plötzlich wieder mit der 5%-Hürde zu kämpfen hätte, ist scheinbar wahnsinnig groß. Und bis jetzt hat es immer der Flügel geschafft, oder der Flügel und der rechte Rand, diese potenziellen Spaltungen so zu biegen, dass die Partei eins blieb, aber immer den Weg nach rechts mitgegangen ist, sozusagen.
Stichwort 5%-Hürde, nur kurz zur Erklärung. Also Parteien können nur in den Bundestag einziehen, wenn sie bei der entsprechenden Bundestagswahl mindestens 5% der Stimmen bekommen. Und daran scheitern ja auch regelmäßig selbst etablierte Parteien, wie die FDP zum Beispiel, ist 2015 genau an dieser 5%-Hürde gescheitert. Und eine Spaltung der AfD könnte eben genau zu dem Problem führen, dass zwar noch zwei Teile der AfD anschließend existieren, aber beide so irrelevant sind, einzeln für sich genommen, dass sie nicht mal mehr in den Bundestag einziehen könnten. Und da ist der Wille zum Machterhalt einfach noch viel zu groß. Tatsächlich ist es eine spannende Geschichte mit der AfD, die AfD und ihre Entwicklung. Denn was sich momentan abzeichnet mit dem Führungsstreit zwischen Meuthen auf der einen Seite und dem Flügel auf der anderen Seite, erinnert mich doch so an die vergangenen Parteivorsitzenden. Nämlich Herr Lucke, der die Partei gegründet hat 2013, als Alternative für Deutschland. Damals war die Rede von Alternative, weil Merkel ihre Euro-Rettungspolitik als alternativlos bezeichnet hatte. Damals war die AfD im Prinzip eine euroskeptische Partei, europaskeptisch und so, ja, rechtsliberal und wertkonservativ. Dann hat sie sich aber gerade in der Flüchtlingskrise weit nach rechts bewegt, hat verbal auch sehr aufgerüstet. Und als genau dieser Prozess stattfand, hat sich Herr Lucke von diesem Rechtsruck abgegrenzt und ist selber dann aus der Partei ausgetreten. Dann 2017, direkt nach dem Einzug in den Bundestag, hat die damalige Parteivorsitzende Frauke Petri auch die Reißleine gezogen, ist ausgetreten, weil ihr der Rechtsruck dieser Partei zu viel wurde. Und jetzt habe ich den Eindruck, wie geht die Causa Meuthen aus? Er will sich ja auch wieder vom rechten Rand distanzieren. Und die Frage ist, wird er diesmal erfolgreich sein? Wird er es schaffen, die AfD tatsächlich nach rechts abzugrenzen? Wird er es schaffen, Menschen wie Höcke und Kalbitz klein zu halten? Oder kommt das, was eben in der kurzen Geschichte der AfD schon zweimal passiert ist, dass eben die bürgerlich-konservativen Kräfte zurückgedrängt werden, wird dieses Schicksal dem Herrn Meuthen jetzt auch ereilen?
Ja, ich glaube, es gibt für beide Seiten Argumente. Das Hauptargument, das dafür sprechen würde, dass am Ende Meuthen der Verlierer des möglicherweise nächsten Parteitages oder wo dieser Konflikt dann offen ausgefochten wird, ist, dass der Flügel, auch wenn er ja nicht mehr existiert, aber immer noch dieses rechte Netzwerk, was die Partei zweifellos noch hat, auf jeden Fall wahnsinnig gut organisiert ist. Ich glaube, keiner kann so ganz genau messen, wie groß dieser Flügel war und wie viele am rechten Rand um Höcke tatsächlich in der Partei sind, aber sie schaffen es, Druck zu erzeugen, sich zu organisieren, und mit der Geschichte steigen natürlich auch ihre Chancen. Ihre politischen Gegner haben bis jetzt immer erlebt, dass es gegen den Flügel eigentlich kein politisches Überleben in dieser Partei gibt. Sie haben, du hast es ja vorher schon gesagt, die starken Ergebnisse im Osten hinter sich, mit denen sie immer wieder verbuchen können. Unser Weg scheint der erfolgreiche zu sein, der von den Wählern eben gewollt ist. Und warum jetzt gerade das bei Meuthen aufhören sollte, kann man natürlich erstmal bezweifeln. Warum sollte der Flügel das diesmal nicht organisiert bekommen, wieder Mehrheiten gegen ihn zu haben? Allerdings hat Meuthen zwei Vorteile. Zum einen hat jetzt erstmal diese Instanz des Schiedsgerichtes ihm bestätigt, Bundesschiedsgerichtes ihm bestätigt, dass sein Vorgehen gegen Kalbitz oder das von ihm angeregte Vorgehen rechtmäßig war. Das war nicht garantiert, das hätte, glaube ich, auch anders laufen können. Da hat er hoch gepokert und das stärkt seine Position jetzt erstmal, dass man ihm da nicht vorwerfen konnte, dass er rechtswidrig einen politischen Gegner beseitigen wollte. Und zum Zweiten ist der Flügel nicht mehr da offiziell. Und auch wenn diese Personen da sind und das Netzwerk sicher weiter existiert, die Personen sind jetzt potenziell unter Verfassungsschutzbeobachtung. Sie sind kein offizielles Netzwerk mehr und das schwächt ihre Position möglicherweise. Jetzt haben sie mit Kalbitz auch noch jemanden verloren, zumindest auf Zeit, der auch ein starker Mann in ihrem Netzwerk war und ein Organisator. Und das könnte natürlich dazu führen, dass dieses Mal tatsächlich eine Situation sich ergeben hat, wo der rechte Flügel so stark geschwächt ist, dass das konservativ-liberale Lager sich vielleicht einmal durchsetzen kann und ein Stück weit abgrenzen kann und vielleicht auch einzelne Personen aus der Partei loswerden könnte.
Das gilt abzuwarten, genau. Es wurde ja auch mal diskutiert, dass vielleicht ein Sonderparteitag der AfD stattfindet, wo genau diese Frage gestellt wird, ob Herr Meuthen als Parteivorsitzender so noch haltbar ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das da weitergeht, ob dieser Sonderparteitag kommt, sonst wird ja irgendwann Herr Meuthen zur Wahl stehen, turnusgemäß, und dann wird sich halt die Frage stellen, ob der Kurs, den er fährt, von der Basis, von den Mitgliedern, von den Parteitagsdelegierten mitgetragen wird. Okay. Das gilt es abzuwarten. Grundsätzlich zur Situation der AfD momentan, auch wenn du zu dem Thema jetzt nichts mehr hinzuzufügen hast, ist, also in der Corona-Krise war es ja ganz interessant zu beobachten, wie sich die Oppositionsparteien verhalten. Also ich hatte den Eindruck, direkt nachdem die strengen Maßnahmen Ende März beschlossen wurde, herrschte doch eine relativ große Einmütigkeit im Bundestag, auch von Seiten der AfD, zumindest Stille, dass die Maßnahmen, die beschlossen wurden, eigentlich schon richtig waren, dass man jetzt eben massiv reagieren muss, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Das hat sich mit der Zeit gewandelt und die AfD verstrickt sich da in ziemlich krasse Selbstwidersprüche. Also auf der einen Seite gab es schon auch mal anfangs so Aussagen wie, dass das Virus auf jeden Fall schlimmer als eine Grippe sei und ernst zu nehmen sei und man entsprechend auch Mundschutz tragen solle. Aber dann gibt es wiederum andere AfD-Mitglieder, die das nicht so sehen und die konsequente Maskenverweigerer sind, wie Herr Brandner, dessen wegen vor kurzem auch mal ein Zug wohl anhalten musste, weil er sich verweigert hat, eine Maske zu tragen. Und die auf den Corona-Demos in Berlin waren jetzt auch immer wieder AfD-Abgeordnete ganz prominent vertreten. Also hier sieht man, okay, die Partei, die hat da keine so eine eindeutige Linie. Und die Corona-Krise ist eben auch immer die Stunde der Exekutive gewesen, die Stunde eines starken Staates. Und eigentlich habe ich doch manchmal den Eindruck, wenn man der AfD so zuhört, sie propagiert doch eigentlich immer den starken Staat. Na, auch in der Flüchtlingskrise hat sie doch immer gesagt, ja, der Staat muss die Grenzen schützen, der Staat muss Gesetze, der Staat muss hart durchgreifen,
schnell abschieben,
muss schnell gehen, ne, Asylanträge bearbeiten und im Prinzip sofort wieder rückführen. Das heißt, dieses Narrativ vom starken Staat ist doch im Prinzip das Narrativ der AfD und genau diesen starken Staat erfahren wir gerade, diesen fast teilweise autoritären Staat, ne, der auch seine Maßnahmen, seine Verordnungen mit Polizei, also mit hoheitlicher Gewalt durchsetzt.
Genau, also diese von der AfD ja immer wieder kritisierte ewige Debattenkultur und dass das hier nicht vorangeht und so, das ist ja alles gerade relativ ausgesetzt. Der Staat ist aktiv, der Staat mit der Bundesregierung verabschiedet ja am Ende Dinge, gibt jetzt auch massiv Gelder aus, die also auch an Menschen gehen, von denen die AfD seit Jahren predigt, der Staat tut überhaupt nichts für euch. Und es ist einfach schwierig, dann weiterzuhalten, wenn jetzt zum Beispiel Kindergeldboni oder sowas ausbezahlt wird und das eben nicht an irgendwelche vermeintlichen Flüchtlinge geht, die Milliarden abziehen, von denen die angeblich, also die so deutsche Bevölkerung anscheinend nichts bekommen würde. Das Geld fließt jetzt ja. Das verstrickt die AfD auch in Schwierigkeiten, dass sie teilweise zumindest diese Maßnahmen eigentlich programmatisch gutheißen muss. Sie kann kaum argumentieren dagegen, dass Gelder an Menschen gegeben werden. Auf der anderen Seite werden diese Hilfsmaßnahmen gerade eben vom angeblichen Merkel-Regime verabschiedet, was sie bis dato immer attackiert und angegriffen hat. Und da merkt man einfach, dass diese Partei in der Zwickmühle ist. Sie hatte im Endeffekt ein Thema, das war die Flüchtlingsdebatte und alles, was da dran hing. Sie haben sich dann in der Klimafrage noch positionieren können. Auch da hat es schon, glaube ich, nicht mehr ganz so gut funktioniert wie zur Zeit der Flüchtlings.
Wie hat sie sich da nämlich positioniert?
Genau, sie war sozusagen die Stimme, die parlamentarische Stimme von denen, die gesagt haben, ja, es mag einen Klimawandel geben, aber der Mensch trägt dafür keine Verantwortung. Das bedeutet, wir müssen dagegen auch nichts tun. Den menschengemachten Klimawandel gibt es so nicht.
Ergo, Klimaschutzpolitik wäre nicht nötig, man muss keine Umweltauflagen oder so verhängen, genau.
Genau. Da hat sie sich schon schwerer getan und jetzt in der Corona-Krise wird eben offen, wie schlecht sie da programmatisch aufgestellt ist, auch wie uneins es ist. Es kann auch sein, man könnte auch argumentieren, dass sich hier eben endgültig Bahn bricht, dass diese Partei aus unzähligen Einzelströmungen besteht. Also es gibt da ja Meuten und den liberal-konservativen Flügel, das sind ja auch teilweise noch Menschen, die eben in diese Partei gekommen sind als Anti-Euro-Partei, die sich nie für Flüchtlingsthemen interessiert haben und auf der anderen Seite eben offen Rechtsradikale um Höcke. Und dass dieses Fass irgendwann mal auseinanderfliegen muss, weil einfach so viele unterschiedliche Meinungen und Themen zu allen möglichen politischen Feldern nicht auf ewig in einer Partei unter einen Hut gebracht werden können. Das musste irgendwann passieren. Das kann sein, dass man jetzt gerade während der Corona-Krise sieht, dass diese Partei einfach nicht mehr zu einen ist und sich nicht mehr so geschlossen hinter einzelne Themen stellen kann, wie sie das in der Vergangenheit manchmal noch gemacht hat.
An der Stelle würde ich so ein bisschen gegenhalten, dass es doch eigentlich ein Märchen ist, dass Parteien eine homogene Einheit seien. Also Parteien grundsätzlich, du hast vorher ja auch angesprochen, es gäbe auch in anderen Parteien Strömungen. Zum Beispiel in der CDU gibt es die sehr konservative Werteunion am, ja, ich sag mal, rechten Rand. In der SPD gibt es mit dem Seeheimer Kreis, so die Wirtschaftsliberalen. Und an der Stelle sieht man einfach, in jeder Partei sind erstmal Individuen vertreten, die schon sich über gewisse Werte im einen sind, aber gleichzeitig gibt es auch immer Differenzen. Und diese verschiedenen Strömungen zusammenzubringen, das ist eben auch die Aufgabe eines Parteivorstandes. Und da ist jetzt halt die Frage, ja, die AfD mag schon besonders gespalten sein und sich in vielen Fragen uneins sein, aber das ist ja bei anderen Parteien auch so. Und meistens können sich Parteien ja dann auch wieder auf eine Kompromisslinie einigen. Die Frage ist doch eher, hat die AfD mit Herrn Meuthen eben den, ich sag mal, richtigen Vorsitzenden, um die verschiedenen Strömungen in einer Partei zu integrieren?
Ja, also scheinbar hat er das nicht mehr als Ziel, er hat das ein Stück weit aufgegeben, musste er vielleicht auch, weil er, warum auch immer, auch wenn sein Gewissen geplagt hat oder aber irgendwann gedacht hat, sonst fliegt uns das irgendwann um die Ohren, aber er hat ja scheinbar die große Einheit aufgegeben, also er hat sich jetzt zumindest gegen den allerrechtesten Rand gestellt und zumindest da würde ich auch sagen, ja, mag sein, dass einfach verschiedenste Politikfelder in verschiedenen Parteien breit gefächert sind, aber ich glaube, zumindest bei dieser Frage, wie weit rechts dürfen wir sein, muss die AfD sich, also ob sie sich spalten muss und spalten wird, bezweifle ich. Sie müsste sich vielleicht spalten, aber ob sie es wird, bezweifle ich auf jeden Fall. Aber da muss, glaube ich, schon nochmal eine Entscheidung her, die zumindest einen Rand beseitigt. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber so wird das wahrscheinlich auch stattfinden. Und ich fürchte, es wird der wertkonservative Rand sein, der weiter zurückgedrängt wird. Es könnte allerdings auch der rechte Rand sein, aber es verträgt sich, glaube ich, einfach nicht, dass noch Menschen, die keinerlei nazi-rassistischen Züge haben, sondern damals mit der Euro-Rettungspolitik nicht einverstanden waren, in derselben Partei sind wie Rechtsradikale um Björn Höcke. Und da wird es nochmal zum großen Richtungsstreit kommen. Und ob es der letzte ist, das wissen wir nicht. Aber das ist, glaube ich, so ein Spektrum kann eine Partei in so einer existenziellen Frage nicht abdecken. Das kann auch kein Vorstand schaffen, sondern das muss geklärt werden und das wird auch irgendwann mal geklärt, auf welche Weise auch immer.
Vermutlich beim nächsten Parteitag wird es einen Showdown geben. Dazu dürfen wir auch nicht vergessen, nächstes Jahr ist die Bundestagswahl und da geht es natürlich jetzt ja auch um die Aufstellung der Spitzenkandidaten. Es geht darum, wer kommt auf die Landeslisten. Es geht auch darum, mit welchem Programm geht die AfD in diesen Wahlkampf? Welche Themen will sie eigentlich in den Fokus rücken? Und das sind natürlich alles Fragen, die zu großem Streit führen werden. Davon bin ich überzeugt. Also ich denke, es bleibt spannend und wir können ja mal abwarten, was dann noch alles kommt. In diesem Sinne würde ich sagen, das war's für heute. Den Vorhang zu und viele Fragen offen.
Genau.
Tschüss.